Ja, und das ist dann schon ein spezielles Gefühl, wenn man dann neben oder dann irgendwann auch vor so jemand wie Kilian Jornet läuft, weil ja, man, als ich klein war oder als ich in den Sport gekommen bin, war das, wie glaube ich, von jedem so ein bisschen das große Idol.
Ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jornet!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk, dem Podcast von Alles Laufbar. Ich muss heute mal mit einem kleinen Monolog und mit einer Erlebniserzählung anfangen. Wir schreiben den 17. Mai 2026. Ich stehe im Segama im Baskenland im Zielbereich. Ich bin gerade erst von der Tearing Zone in Sancti Spiritu den Berg wieder runtergerannt wie so eine Irre, schütte mir eine Cola rein und versuche verzweifelt zu checken, wer denn jetzt eigentlich dieses Rennen anführt. Die Seite ist total überlastet, man kriegt irgendwie nichts mit. Die Kamerabilder ruckeln auch so ein bisschen und plötzlich schreit der Moderator in sein Mikrofon, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist zwischen zwei Läufern, die sich ja um den Sieg beim 25. Segama Ice Cori battlen. Ja, ist es Kilian Jornet, ist es Rémi Bonnet, ist es Manuel Merias, ist es Elusine Elazawi? Man weiß es irgendwie nicht. Und dann hat man plötzlich wieder ein Kamerabild auf dieser großen Leinwand und zwei Männer battlen sich, die letztes Jahr schon auf dem Podium standen, Elusine Elazawi und unser heutiger Gesprächsgast. Am Ende entscheidet Elazawi das Rennen mit keinen 30 Sekunden Vorsprung für sich. Der Zweitplatzierte kommt aber auch mit einem riesengroßen Lächeln ins Ziel. Beide umarmen sich, beide schauen auch aus, als hätten sie sich einmal komplett im Schlamm gewälzt. Ja, nicht nur über dieses Rennen möchte ich heute mit ihm sprechen und es ist längst überfällig, dass wir dich jetzt endlich mal im Trailfunk zu Gast haben. Heute ist es soweit. Daniel Pattis, hi, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, gehen wir doch mal zurück nach Segama. Man sagt ja, Segama ist Segama. Dieses Sprichwort oder diesen Satz, den kannte ich auch schon, bevor ich jetzt dieses Jahr endlich mal vor Ort war. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das ja dieses Rennen oder diesen Ort noch nicht kennen. Wie würdest du denn Segama und vor allem dieses Rennen beschreiben?
Ja, Segama ist ein 42 Kilometer langes Rennen eben im Baskenland in Spanien. Und ich glaube, was es so besonders macht, ist die Kulisse da. Jedes Jahr kommen tausende Fans, vor allem im Basken, an die Rennstrecke und feuern uns Trailläufer an. Und das macht es schon ganz speziell. Man fühlt sich so ein bisschen wie bei so großen Radrennen oder Triathlonrennen. Und der zweite Punkt, der auch immer wieder ganz typisch ist für Segama, ist eben das Wetter und die Bedingungen der Trails dort, weil es regnet so häufig und da bildet sich halt Matsch und Schlamm häufig. Und deswegen schaut man dann so aus, als wäre man einmal durchs Schlammbad geschwommen, wenn man an ein Ziel kommt. Und ja, das sind die klassischen Segama-Verhältnisse.
Es war ja dieses Jahr tatsächlich auch wieder typisch Segama, typisch baskisches Wetter in den Tagen davor. Hat es ziemlich geschüttet. Der Renntag war dann zwar trocken, aber die Strecke war echt richtig matschig. Es gibt so ein ganz lustiges Video, was auf Insta kursierte, wo ihr wirklich alle einfach nur einen Berg runterrutscht. Aufs Wetter beziehungsweise auf die Streckenbedingungen kommen wir gleich. Für dich war es ja das zweite Mal. Letztes Jahr bist du hinter Elusine Elazawi und André Oblanis Dritter geworden. Mit welchen Ambitionen oder mit welchem Ziel bist du dieses Jahr wieder nach Segama gereist?
Ja, eigentlich war es sogar schon mein drittes Mal.
Oh,
das erste Mal war 2023 da. Na, gar kein Stress, aber da war es nur schlimmer. Also da war es wirklich krass mit dem Schlamm. Da haben sie die Strecke danach verkürzt, aber Ja, also heuer im Winter war ich ganz unentschlossen, ob ich mich nochmal einschreiben soll für das Rennen. Wir haben das mit so vielen positiven Erinnerungen verknüpft durch den dritten Platz im letzten Jahr. Und wir haben so ein bisschen halt die Befürchtung gehabt, dass ich es nicht mehr schaffe, das nochmal so, ja, nochmal so gutes Rennen zu machen, weil ich dann schon das Gefühl gehabt, dass das eigentlich mein bestes Rennen bisher war im letzten Jahr. Aber ja, also Zigama, das lässt einem halt da irgendwie nicht los. Also die Kulisse da, also man will sich einfach da messen gegen die Weltelite und wird da eben gern wieder teilnehmen. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, das heuer wieder ins Baskenland zu fahren und das Rennen zu machen. Und ja, also bisher, also vor Zigama, das Rennen des Jahres ist echt gut für mich gelaufen. Soweit, also mit den Rennen beim Chianti Trail oder in Innsbruck. Und deswegen hatte ich dann auch ein bisschen ja, Selbstvertrauen oder ich habe mich einfach fit gefühlt und gut gefühlt. Und deswegen bin ich schon auch hin mit der Einstellung, ja, vielleicht jetzt ja doch wieder ganz gut, so wie im letzten Jahr. Ja, dass es dann so gut läuft, das hätte ich mir dann nicht erwartet, aber also ich war schon irgendwie gefreut auf das Rennen, sagen wir so.
Das Startfeld war ja Männer wie Frauen dieses Jahr echt wieder extrem gut besetzt. Kilian Jornet stand wieder an der Startlinie, hat 11-mal Zigama gewonnen. Manuel Merias, Rémi Bonnet, also wirklich auch Zigama-Profis. Taylor Stack, der ist Dritter geworden. Hast du dich vor dem Rennen mit dem Startfeld irgendwie beschäftigt? Schaust du da drauf oder hast du einfach geguckt, dass du irgendwie ja so dein Rennen machst?
Ja, also ich habe es schon gesehen, wer da alles teilnimmt, vor allem Kilian, das hat man dann schon einen Monat vor dem Start gewusst. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der da Namen für Namen durchgeht und sich da ja zu viele Gedanken macht. Ich glaube, das macht da keinen Sinn. Ich glaube, wenn man sich bei Zigama anmeldet, dann weiß man immer, dass das Niveau sehr hoch sein wird. Das gehört dazu. Aber ja, es waren halt wirklich die großen Namen des Traillaufens waren am Start und aber eben das macht dann irgendwie eine Freude, dass man sich gegen die messen kann und man freut sich da.
Ich bin zu Sancti Spirito hoch. Das ist ja diese legendäre Cheering Zone, wo es auch so brutal steil nach oben geht. Da bist du hinter Rémi Bonnet als Zweiter hoch. 2 Meter hinter dir war Elusin. Freut man sich 19 Kilometer lang auf dieses steile Stück, weil man weiß, was da für eine Party abgeht?
Ja, das ist dann immer so ein bisschen Vorfreude. Es ist unglaublich. Also, das ist so laut da. Also, die Ohren ringen einen, die Ohren tun einem weh nach diesem Abschnitt. Das ist wirklich krass. Also, das erlebt man sonst bei keinem Rennen, finde ich. Vielleicht noch in der Chamonix, also UTMB-Woche in Chamonix noch ein bisschen, aber. Ich finde, das ist wirklich einzigartig bei uns beim Trailer.
Ja, muss ich auch sagen, das war wirklich brutal geil da zu sitzen. War dann auch wieder schön, als man dann wirklich wieder diese Ruhe hatte, weil es ist brutal laut. Also ich finde, das kommt auf den ganzen Videos gar nicht rüber. Als ich die Videos bearbeitet habe, musste ich tatsächlich immer den Ton ein bisschen runterpegeln, weil es sonst einfach zu krass gewesen wäre. Aber nimm uns doch mal mit in dieses Rennen. Wir haben die ganzen Namen, die mit dir an der Startlinie standen, schon angesprochen. Ja, wie bist du in dieses Rennen gestartet? Ging ja direkt volles Karacho los.
Ich habe ein bisschen versucht, von Anfang an meinen eigenen Rhythmus zu finden. Also ganz am Anfang hat sich so eine Dreiergruppe abgesetzt. Da war der Kilian dabei, der Rémi und der Adrien Bruffaut, wenn ich mich richtig erinnere. Und die waren dann immer so ein bisschen vor mir und den anderen. Also ich war da selber in einer kleinen Gruppe dann. Irgendwann haben wir die dann eingeholt, bis auf den Rémi, der war noch länger alleine voraus. Ja, und das ist dann schon ein spezielles Gefühl, wenn man dann neben oder dann irgendwann auch vor so jemand wie Kilian Jornet läuft, weil ja, man, als ich klein war oder als ich in den Sport gekommen bin, war das, wie glaube ich, von jedem so ein bisschen das große Idol. Man hat seine Bücher gelesen, seine Filme geschaut, seine Videos. Also das ist schon irgendwo speziell gewesen, ja. Und ich war dann beim ersten Gipfel Arad, da war ich Zweiter hinter Rémi. Und dann kommt eben der erste große lange Downhill zu Sancti Spirito, wo die Cheering Zone ist. Und irgendwann habe ich dann den Remy vor mir gesehen und ich habe mir gedacht, okay, also ich hole anscheinend auf, weil davor habe ich den nie gesehen und jetzt auf einmal habe ich ihn 30 Meter vor mir. Und tatsächlich haben wir den dann eingeholt, die war dann mit dem Lusin Al-Azawi. Und ja, ab dem Zeitpunkt, wo wir dann den Remy überholt haben, war das so ein bisschen ein Duell zwischen mir und Lusin. Das haben dann zum zweiten Gipfel in Aizkori, ja, einer nach dem anderen angekommen da. Dann kommt wieder Downhill und ein Flachstück und der letzte kleine Uphill. Und von da sind es dann immer noch 10 Kilometer zum Ziel und ich war da das ganze Stück eigentlich dann über Erster eigentlich. Aber es ist halt noch lang eben, der letzte Downhill, der zieht sich brutal und ja, ich habe schon vom letzten Jahr gewusst, dass der Elusin einfach super schnell gerade in dem Teilstück ist, am Ende des Rennens. Aber ja, ich habe alles gegeben. Er war dann ein bisschen schneller, hat mich circa 3 Kilometer vom Ziel überholt und gleich einmal die 20 Sekunden Vorsprung ausgeholt. Und ja, ich habe versucht, da dran zu bleiben. Aber so ganz ist nicht gelungen, aber na, so zufrieden, wie das Rennen gelaufen ist.
Ja, wie war dieses Battle nach ja knapp 30-40 Kilometern dann wirklich mit Elusin? Was geht dir da so durch den Kopf?
Ja, ich war zu dem Zeitpunkt da noch nicht ganz sicher, ob nicht nur jemand von hinten an uns rankommt, weil beim letzten Uphill hat uns jemand gesagt, dass wir eine Minute vor sein. Ich glaube, das hat nicht ganz gestummen. Ich glaube, da waren wir schon weiter vor. Aber irgendwie hast du halt immer die Angst oder die Unsicherheit, ob nicht noch jemand von hinten die einholt. Und deswegen haben wir uns wirklich ja hart gepusht, würde ich sagen. Mal war er vor, mal war ich vor, bis dann die letzten 3 Kilometer kamen sein. Und wir haben wirklich alles gegeben. Ich glaube, also ich kann den Elusin immer so schwer einschätzen. Er wirkt immer so kontrolliert. Und ja, und dafür ready für die letzten Kilometer dann. Aber ich glaube, er hat schon auch zu kämpfen gehabt, vielleicht nicht so wie ich, aber also er war schon am Limit, glaube ich. Und ja, also wie gesagt, er war dann auch ein bisschen schneller am Ende, aber das passt gut.
Du bist ja zumindest augenscheinlich für mich trotzdem super, super happy gewesen, als du im Ziel angekommen bist. Warst du dann auch mal trotzdem irgendwie so ein paar Minütchen enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, dass da wirklich nur diese 20, 23 Sekunden zwischen euch lagen? Oder bist du einfach happy, dass du dich sozusagen vom letzten Jahr auf dieses Jahr um einen Platz vorgekämpft hast im Podium?
Na, also da überwiegt auf jeden Fall ja Glücksgefühle. Also ich glaube, als Trailläufer inzwischen kennt man sich so gut. Ich glaube, ihr habt das Rennen perfekt gemacht. Ihr hättet nicht viel besser machen können, persönlich jetzt. Deswegen, da muss man zufrieden sein. Also wenn es so läuft und dann auch noch zum zweiten Platz reicht, dann ist das super, wenn man weiß, man hat alles gegeben. Und ja, also zweiter Platz bei Zegama ist einfach ein Traum. Natürlich hat man kurz auch den ersten Platz im Kopf, oder also man träumt schon davon, die letzten Kilometer vorm Ziel, wenn man halt so Kopf an Kopf läuft. Aber also da überwiegen absolut ja die Zufriedenheit mit dem Rennen und da kann man sich nicht viel vorwerfen.
Kommen wir noch mal kurz aufs Wetter. Wie bist du mit der Strecke zurechtgekommen?
Ja, ich glaube, man kann jetzt sagen, dass die mir einfach liegt. Also letztes Jahr war es ganz anders wie dieses Jahr und da war Sonnenschein, also fast schon Hitze, alles trocken. Da ja, kann man nochmal ein bisschen schneller laufen, glaube ich, als die Bedingungen wie heuer waren. Ja, trotzdem glaube ich, dass auch das mir liegt, wenn es so matschig ist und rutschig, weil ich kann schon auch gut Downhill laufen, würde ich sagen. Das habe ich jetzt auch ein bisschen gelernt. Und deswegen, das hat schon auch Spaß gemacht. Also natürlich, man muss sehr konzentriert sein, gerade bei den technischen Abschnitten und den Downhills. Aber war okay für mich.
Du hast gesagt, Zegama war letztes Jahr das beste Rennen, das du je gelaufen bist. Hast du das dieses Jahr noch getoppt?
Ja, ich würde schon sagen, also eben, also ich bin Zweiter geworden, letztes Jahr Dritter, aber was mich fast nur stolzer macht, ist, dass ich ja, glaube ich, 6 Minuten schneller war Und gerade wenn man bedenkt, dass vielleicht die Bedingungen eher vielleicht schlechter waren, zumindest was den Untergrund betrifft, denke ich echt, dass das nochmal ein Schritt nach vorne war. Und ja, das ist super, wenn man das Gefühl hat, man verbessert sich, alles geht in die richtige Richtung. Ja, das macht einen schon stolzer.
Hey Christian, ich laufe Ende Juni ein ziemlich wildes Rennen. Rat mal welches.
Keine Ahnung, aber wenn du wild sagst, wird's sicher steil und technisch.
Oh ja, das wird es. Ich laufe das Kaiserkrone Sky Race, das ist quasi hier in meinem Hinterzimmer. Und ich halte hier gerade meinen Wettkampfschuh in der Hand.
Oh Mann, jetzt machst du mich hier wieder heiß, erzählst mir was von wild und am Ende willst du doch bloß nur über Schuhe reden.
Naja, wenn's funktioniert, was gibt's halt Schöneres, als über Trailrunning-Schuhe zu reden? Also pass auf. Das Ding, was ich in der Hand halte, heißt Mammut Energy Trail Speed. Allein wenn ich den so in der Hand halte und anschaue, fühle ich mich schon super schnell. Der ist hier rot und hellblau, super Kombination mit ein bisschen weiß. Ah, der sieht einfach schon schnell aus.
Aha, okay, aber du wirst ihn jetzt ja nicht nur wegen des Aussehens gewählt haben, oder? So ein Schuh für so ein Sky Race, ich würde sagen, der braucht ja noch andere Qualitäten.
Absolut, die hat er ja natürlich auch. Mammutschuhe sind eher schmal geschnitten, würde ich sagen. Das ist perfekt für meine dünnen Füße, die sitzen hier bombenfest in dem Schuh. Der Schaum ist reaktiv, aber hey, ehrlich gesagt, Bodengefühl ist ihm wichtiger. Eine Platte hat er auch, wichtig für die Stabilität, und eine griffige Vibram-Sohle. Also, was willst du mehr für ein Sky Race?
Okay, klingt gut. Und hat Mammut eventuell auch was für mich im Programm? Also damit meine ich so, ich sag mal, für ein breiteres Publikum, denn du weißt ja, Skyrunning ist jetzt nicht so mein Ding.
Mammut hat aktuell 3 neue Modelle auf dem Markt, neben dem schon vorgestellten Energy Trail Speed, noch den Energy Trail Endurance Ultra und den Energy Trail All Mountain. Der erstere ist, wie der Name schon sagt, ein Schuh für die ganz langen Distanzen. Ehrlich gesagt würde ich dir aber den All Mountain ans Herz legen. Damit machst du alles richtig. Super stabiler Schuh, auch für ein breites Einsatzgebiet, aber seine Stärken hat er schon eher im Hochgebirge, würde ich sagen. Und der macht einfach Spaß, weil er so eine Sicherheit ausstrahlt. Ein toller Schuh. Und natürlich mit dem gleichen famosen Look, aber das hatten wir ja schon.
Okay, Benny, den probiere ich mal aus. Sag nochmal kurz, wie heißen die 3 Modelle?
Mammut Energy Trail All Mountain, Mammut Energy Trail Speed und Mammut Energy Trail Endurance Ultra.
Super. Danke an unseren Partner für den Monat Mai, Mammut. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Es ist zwar jetzt noch sehr früh, diese Frage zu stellen, aber bist du fertig mit Segama oder sagst du nächstes Jahr, hast du noch einen Platz auf dem Podium, den du noch nicht besetzt hast?
Ja, eigentlich müsste man jetzt sagen, ich sollte das nochmal probieren, wenn das so weitergeht. Ja, mal schauen. Also eben so ein bisschen der Druck, der ist eher noch gestiegen jetzt natürlich durch den 2. Platz, aber den macht man sich irgendwo vor allem selber. Und es ist immer ein Spektakel, wenn es danach schlecht läuft, also bei Segama mitzutun. Das, ich glaube, viele träumen davon und haben nicht die Möglichkeit, hier als Profis zum Glück schon. Deswegen, ich glaube, ich werde schon auf jeden Fall nochmal laufen und ich denke, nächstes Jahr mal schauen.
Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich war super gespannt, wie sich Segama vor Ort tatsächlich auch anfühlt. Klar, es ist das erste Rennen von der Golden Trail World Series. Salomon ist der große Sponsor. Und trotzdem muss ich sagen, wahrscheinlich auch aufgrund der Größe von Segama, also es ist wirklich, es ist total mini, es hatte für mich als Zuschauerin eigentlich so was wie so einen richtigen Provinzlauf. Also weil du hast nur Baskisch gehört, also es wird auch nur Baskisch oder Spanisch dort geredet. Man hört da eigentlich so gut wie gar kein Englisch. Und wirklich der erste bis zum letzten Runner, die wurden angefeuert, als hätten sie jetzt eigentlich gewonnen. Ich meine, Kilian, wir haben uns alle gefragt, wo bleibt der Mann eigentlich? Der kam ja dann irgendwann, 43. oder was ins Ziel. Das war der Meute scheißegal auf gut Deutsch. Wie würdest du so dieses Gefühl in Segama beschreiben?
Ja, ich glaube, das ist der dritte Punkt, der Segama so speziell macht, also der so familiäre Charakter vom Rennen, das Kleine, dieses pure irgendwo, weil man hat irgendwie das Gefühl, also da geht's nicht ums Geld machen oder keine Ahnung, da geht's mehr wirklich um die Freude am Traillauf. Schon nur, dass so viele Leute nur zum Zuschauen herkommen, das kennen wir bei uns jetzt auch nicht so, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und ja, das macht's wirklich speziell und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele immer wieder nach Zigama zurückkehren, weil man sich einfach ja wie in einer großen Familie fühlt. Am Tag vor dem Rennen ist ja die Startnummernausgabe und die wird in so einer kleinen Turnhalle, findet die statt und die ist voll von Leuten und jeder jubelt die an, als wäre man halt ja irgendein Fußballstar oder irgendwie so. Und ja, die große Welt des Traillaufens kommt irgendwie in dem kleinen Dorf Zigama zusammen. Keine Ahnung, wie sich das über die Zeit ergeben hat, aber ich finde es richtig cool.
Ich stand tatsächlich auch in dieser Turnhalle und ich habe dann auch Benny und Christian, meinen Kollegen bei Alles Laufbar, dann auch geschrieben: Leute, ich habe keine Ahnung, ob hier jetzt irgendein Popstar kommt oder ob jetzt einfach irgendwie 20 Trailläufer auf diese Bühne kommen. Sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt gehabt. Und es war mega, mega schön. Ich bin alleine nach Zigama gereist und es hat mir dann auch gezeigt, also ich war nicht lange alleine. Man findet sofort seine Leute, mit denen man dann irgendwie unterwegs ist. Und was ich dann auch schön fand, was so auch eine ganz schöne Anekdote war, 2-3 Stunden nach dem Rennen waren wir mit Sarah Alonso einfach in der Bar da direkt um die Ecke und haben halt ein Bierchen getrunken. Und es war irgendwie so, wie so ein Dorflauf.
Genau, es ist so klein, also man zwangsweise läuft man sich über den Weg. Also das ist unweigerlich da. Und das haben wirklich alle auf dem einen kleinen Fleck. Also das ist dann schon cool.
Also wer sich jetzt getriggert fühlt, Zigama ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Jetzt kommen wir aber von Zigama, jetzt machen wir mal einen größeren Sprung, nämlich zurück in deine Kindheit. Du kommst aus dem Dorf Thiers in Südtirol, das ist nicht weit von Bozen entfernt. Wenn man in Südtirol aufwächst, so stelle ich mir es zumindest vor, ich bin nicht in den Bergen aufgewachsen, muss es ja eigentlich irgendwie klar sein, dass man sportlich wird oder zumindest sportlich ist. Wie hast denn du deine Sportlerkarriere angefangen?
Ja, das ist eine lustige Frage, weil ich habe eigentlich angefangen mit der Leichtathletik, also Laufen im Flachen auf der Bahn.
Geht das überhaupt?
Auch als Südtiroler. Ja, wenn man nach Bozen fährt, wie du gesagt hast, richtig, also ich komme aus Thiers, einem kleinen Bergdorf in den Dolomiten. Da gibt's fast nichts, was flach ist. aber irgendwie über die Schule und ich habe dann im Winter Langlaufkurs gemacht und da ein paar Rennen mitgemacht und im Sommer bin ich dann irgendwie zum Laufen gekommen. Aber eben anfangs habe ich mit der Leichtathletik begonnen und bin also 3000, 5000 Meter auf der Bahn gelaufen. Und habe da auch ein paar Italienmeisterschaften und so gemacht. Aber ich bin halt nur ein-, zweimal die Woche zum Training auf die Bahn und der Rest war halt daheim. Und wie gesagt, da gibt es nicht viel Flachlauf, zum Flachlauf. Deswegen war mein Training vielleicht von Beginn an immer ein bisschen Berglauf und Traillauf-Training. Und es hat dann immer 3 Italienmeisterschaften für uns Jugendliche gegeben. Das war einmal auf der Bahn, einmal Crosslauf-Italienmeisterschaft und dann in Berglauf-Italienmeisterschaft. Und irgendwie habe ich immer bei der Berglauf-Italienmeisterschaft am besten abgeschnitten. Liegt vielleicht schon auch daran, dass da das Niveau jetzt ein bisschen niedriger war als bei den anderen beiden Wettkämpfen. Aber das hat mir am besten gelegen immer schon und erklärt sich ja irgendwo, weil ich halt wirklich die Berge daheim vor der Tür habe und da einfach viel Zeit auch beim Wandern verbracht habe und so weiter. Und ja, so hat es dann begonnen und ich muss da großes Dankeschön an die Nationaltrainer des italienischen Nationalteams aussprechen, weil die haben mich dann auch stark gefördert, dass ich jung war. Und dann bei der unter 18 Weltmeisterschaft in Klammern mitgemacht im Berglauf, dann unter 20er und war da immer eigentlich recht erfolgreich. Das waren eigentlich die Anfänge. Ja.
Und wann hast du dann gesagt, wann war so dieser Moment da, wo du dir so dachtest, so Profiläufer, Trailrunning, das könnte was für mich sein? Kam das dann einfach so Step by Step, so mit jedem Erfolg, dass du da eigentlich dann so in diese Richtung reingeflutscht bist?
Ja, das ist eigentlich noch nicht so lange her. Das ist vielleicht 3-4 Jahre, dass ich mir denke, okay, man könnte das da ein bisschen professioneller machen, den Sport. Nach der Oberschule, vor der Uni, habe ich dann das Laufen eigentlich mal für ein Jahr an den Nagel gehängt. Da war ich nicht mehr so ganz motiviert zum Laufen. Hab's dann gelassen, aber nur ein Jahr und hab dann wieder langsam begonnen. Und durch ein paar Zufälle habe ich dann einen kennengelernt, der Athletenmanager bei Brooks war, und der hat mir dann ins Brooks-Team geholt. Das war jetzt vor 4 Jahren, oder jetzt 4,5, glaube ich, ja. Und dadurch bin ich ja in diese andere Welt des Traillaufens irgendwie reingekommen, weil davor hat man sich das nie vorstellen können, dass das ja einen irgendwo hinführt oder dass man das vielleicht eben mal beruflich machen kann und dass man da vielleicht auch Geld verdient. Und so bin ich dann gestartet und ja, jedes Jahr ein bisschen, ja, hab ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht da von Brooks bekommen. Und ja, jetzt bin ich ja halb oder ganz professioneller Trailläufer, je nachdem, wie man es definiert.
Ich habe mich mal auf deinem LinkedIn-Profil ein bisschen umgeschaut.
Oh je, das ist nicht so aktiv.
Du hast in Innsbruck Chemie studiert, parallel Prüfungen in Informatik und Bauingenieurswesen abgelegt. Dann hast du 2021 auch noch Werkstoff und Produktionstechnik in Trient studiert. Woher oder wie bist du bitte auf diesen Mix gekommen? Was machst du?
Ja, also, ja, wie gesagt, also wie du richtig gesagt hast, also im Bachelor habe ich Chemie studiert, das war mein Hauptstudium. Und ja, mir hat immer schon so ein bisschen Mathematik und Informatik begeistert, gerade so in der Anwendung auch. Und zusammen mit ein paar Studienkollegen habe ich dann so ein Erweiterungsstudium, hat das geheißen, so ein Erweiterungsstudium Informatik begonnen, wo man ein paar Kurse vom Informatikstudium ja abschließen konnte und dann so ein kleines Zeugnis bekommen hat, also so einen kleinen Abschluss. Habe ich leider nie ganz fertig gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber immerhin ein paar Kurse habe ich schon abgeschlossen, ein bisschen Programmieren ja, gelernt oder weiter vertieft. Und das Bauingenieurstudium, also da habe ich nur 2, 3 Kurse gemacht, weil ich eben schon wusste, dass ich dann Materialwissenschaften im Master machen wollte. Und da haben mir ein paar Kurse gefehlt zum Einschreiben und die habe ich dann danach geholt praktisch. Und ja, und dann habe ich eben meinen Studiengang mit dem Masterstudium Materialwissenschaften weitergeführt. Da war ich dann 2 Jahre in Trient und so hat sich das ergeben.
Jetzt arbeitest du an der Uni in Innsbruck. Was machst du da genau?
Ja, inzwischen habe ich mein PhD-Studium begonnen, also Doktorstudium, Doktorat. Und bin immer noch Werkstoffwissenschaftler. Und wir arbeiten vor allem mit dem 3D-Druck von Metallen, vor allem Schwermetalle, Wolfram, Molybdän, ein bisschen auch Alu und Titan, und versuchen die Werkstoffe eben additiv zu fertigen. Und ja, das ist eigentlich, hat gar nichts mit Lauf zu tun, aber ja, taugt mir auch voll und gerade also die Balance und ja, das mal einen guten Teil vom Tag mit etwas zu verbringen, das gar nichts mit dem Laufen zu tun hat, das, glaube ich, tut schon auch gut.
Wie schaut denn dann so dein Alltag aus zwischen Uni und Halbprofi, Profi, wie du dich gerade benannt hast?
Also meistens starte ich den Tag mit der Training, also Frühstück und dann gehe ich trainieren. Und ja, dann komme ich wieder heim, schnelle Dusche und dann ab in Juni. Und also ich arbeite nicht Vollzeit, das muss man dazu sagen. Sondern ja, 25 Stunden derzeit. Und ja, dann arbeite ich 5, 6, 7 Stunden je nach Tag und komme wieder heim. Und ab und zu mache ich dann noch ein zweites Training am Nachmittag. Ja, oder kümmere mich um das, was halt zu tun ist, oder mache was mit Freunden und verbringe meine Freizeit so.
Du bist seit 2022 jetzt im Team von Brooks. Als du da aufgenommen wurdest, hattest du da irgendwie so einen großen Traum, was du dir in diesem Sport mal ermöglichen, erfüllen möchtest?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, die Träume, die kommen, oder man, man hat immer die Ziele, je nachdem, wo man gerade steht. Ich glaube, ich würde es so formulieren. Also am Anfang hat es noch die Golden Trail National Series gegeben in Italien. Und da war es einfach schon ein Riesenerfolg, mal bei so einem Rennen auf dem Podium zu stehen. Über die bin ich dann irgendwie zur Golden Trail World Series gekommen und bin ja immer so Platz 15 und 10 irgendwo in den Kreisen angekommen. Und irgendwann war ich dann halt unter die Top 5 bei einigen Rennen und jetzt stehe ich halt irgendwo zum Beispiel in Sigama auf dem Podium. Also das hätte ich mir vor 3-4 Jahren nie denken können, dass das mal so weit, dass ich so weit mal komme. Das macht es natürlich umso schöner, weil ich glaube, der Daniel jetzt wäre echt ein großes Vorbild gewesen für den Daniel vor 3-4 Jahren. Ja, mal schauen. Also natürlich jetzt hat man schon auch irgendwo noch ein bisschen größere Ziele, eben mal ein Golden Trail Series Rennen zu gewinnen oder natürlich beim OCC dann, das ist das große Ziel für mich das Jahr, da gut abzuschneiden oder mal bei WM gut abzuschneiden. Ja, aber das sind alles Ziele oder Träume, die ja vor ein paar Jahren nicht gewagt hätte zu träumen, nicht vorstellen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich mal die Träume überhaupt haben kann.
Das Zitat, dass der Daniel von heute ein Vorbild für den Daniel von vor ein paar Jahren war, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Satz. Gibt's vielleicht doch irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen dem Trailrunning und deinem Studiengang? Du hast gesagt, es war sehr mathematisch veranlagt. Bist du jemand, der sich dann so die ganzen Statistiken und Zahlen aus dem Training dann wirklich anschaut, der sich da akribisch hinsetzt? Bist du dann auch im Training so ein Zahlenmensch? Gibt es da doch irgendwelche Zusammenhänge?
Ich würde sagen, die wichtigsten Sachen schauen wir schon an, so ja, mehr oder weniger Puls, Watt, so ein bisschen, aber ich bin da wirklich sehr, sehr basic unterwegs. Also ich bin nicht jemand, der jetzt seine Daten super genau analysiert oder so, oder irgendwelche Excel-Sheets hat, die das machen oder Python-Programme oder was weiß ich. Ich glaube, der menschliche Körper ist halt immer noch, ja, ich will nicht sagen ein Blackbox, aber der hat so viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen, dass, glaube ich, einfach schwer ist, da immer so genau herauszulesen, was bewirkt hat beim Training. Und deswegen, ja, gehe ich da viel nach Gefühl einfach her. Ich glaube, das ist immer noch der beste Rat.
Du hast gerade gesagt, dass du jetzt sozusagen deine Doktorarbeit startest. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht gerade unstressig werden wird. Wie wirst du versuchen, diese Balance beizubehalten zwischen irgendwie ja Profiläufer zu sein und gleichzeitig noch Doktorarbeit zu schreiben?
Ja, also ich will es ja gar nicht glorifizieren. Also es gibt definitiv Tage, wo es schon viel wird einfach, wo man sich denkt, wie soll ich das jetzt alles unter Hut kriegen? Aber zum Glück ist das schon noch ja, nicht die Mehrheit aller Tage, sagen wir mal so, das ab und zu geht's halt so, aber dann gibt's auch viele Tage, wo man sich einfach freut, in zwei so unterschiedlichen Bereichen, ja, aber doch so coolen Bereichen arbeiten zu dürfen. Ich glaube, das sind, also beides, was die vereint, ist, dass man sich sehr leicht motivieren kann für beides, einmal Spitzensport, und gerade wenn man dann, ja, ein paar Erfolge feiern darf, das motiviert dann natürlich sehr, aber auch in der Wissenschaft, sich mit was zu befassen, was einen einfach interessiert und Fragestellungen lösen zu dürfen, dort bearbeiten zu dürfen, die vielleicht wirklich mal, ja, einen konkreten Nutzen haben könnte. Das, ja, das motiviert dann schon. Und, ja, also, das Balancen von den beiden Sachen, das ist nicht sicher nicht leicht und ich habe da keine Lösung, die immer funktioniert, gefunden. Das ist immer so ein bisschen Mikromanagen von Tag zum nächsten, aber irgendwie klappt's und ja, meistens bin ich super glücklich, dass beides habe im Leben.
Wenn man sich mal durch deinen Insta-Account durchscrollt, dann sieht man auch, dass du klettern gehst und auch paraglidest. Warum sind diese Sportarten für dich neben dem Trailrunning noch so wichtig?
Ja, die sind fast nur der wichtige, nur der größere Ausgleich zum Laufen, würde ich sagen, für mich. Weil ich liebe es einfach, zwei Sportarten zu haben, die, wo es nicht darum geht, besser zu werden, die man wirklich nur machen kann aus der reinen Freude heraus. Also wo einem niemand jetzt so zuschaut wie bei Rennen, die einfach nur macht für mich, weil es mir Spaß macht. Das ist das, was mir das Klettern und das Bargleiten gibt. Ich bin einfach generell einfach super gerne in den Bergen unterwegs und beide Sportarten erweitern den Horizont an Sachen, was man machen kann in den Bergen, einfach nochmal so gewaltig, weil ja, Klettern eröffnet irgendwo die Vertikale und Bargleiten, ja, da kann man einfach Sachen machen, die man eben nur mit Laufen auch nicht machen könnte und deswegen ziehen mich solche Sportarten einfach ein bisschen an.
Sehr cool. Schauen wir jetzt mal auf die letzte Saison, bevor wir zur diesjährigen Saison kommen. Genau, wir haben schon über den dritten Platz in Segama gesprochen. Du bist bei der Golden Trail World Series gelaufen, warst dann am Ende Sechster im Gesamtranking. Das Jahr davor warst du Fünfter, glaube ich.
Ja.
Du hast auf Instagram in einem Post von einer Distanz-Identitätskrise was geschrieben. Was hast du denn damit gemeint?
Ich bin aufgewachsen, ich war immer umgeben, also als zumindest in jungen Jahren von klassischen italienischen Berglaufen, was so, ja, Distanzen von vertikal, würde ich sagen, von 2-3 Kilometern bis zu 20 Kilometern vielleicht so umfasst. Also da gibt es einfach in Italien super viel Tradition, viele traditionelle Rennen auch und auch viele starke Charaktere, die das als die Krone der Traillaufschöpfung irgendwie betrachten. Und deswegen war es dann mal ein großer Schritt aus dem Kreis ein bisschen auszubrechen und Golden Trail Rennen zu machen. Und das Gleiche tritt jetzt wieder so ein bisschen auf, wenn man Richtung 50 Kilometer Rennen geht, Richtung UTMB Rennen, finde ich so ein bisschen. Deswegen, also ich fühle mich einfach, also ich mache beides super gern und ich weiß ja immer noch nicht so genau, wo ich eigentlich am besten bin, weil Vertical Rennen mache ich auch super gern und wie heuer in Innsbruck. Also da kann ich schon auch super schnell sein, glaube ich. Deswegen, ja, aber gleichzeitig gehen auch die 50 Kilometer Rennen gut. Also zum Beispiel Chianti, das Jahr war super für mich. Deswegen irgendwie bin ich immer noch hin und her gerissen zwischen den Distanzen und weiß nicht so recht, auf was ich mich eigentlich fokussieren sollte. Jetzt probiere ich es vielleicht mal ein bisschen mit den längeren Läufen, den längeren Rennen und schaue einfach mal, wo ich da hinkomme und gegebenenfalls kann ich ja immer noch wieder zurück zu kürzeren Distanzen.
Ein italienischer Läufer, der, finde ich, letztes Jahr gezeigt hat, dass er sich wahnsinnig stark auf längeren Distanzen entwickeln konnte, ist, glaube ich, tatsächlich mit so dein größter Fan, Francesco Puppi. Er hat nämlich auch mal geschrieben, wenn ich groß bin, möchte ich wie Daniel Pattis sein. Holt man sich dann auch mal bei so Teamkollegen mal so ein paar Tipps, wenn man so eine Distanz-Identitätskrise hat?
Ja, definitiv. Also gerade den Francesco höre ich schon regelmäßig. Den kenne ich auch schon ewig, eben aus der italienischen Nationalmannschaft. Und würde sagen, einfach ein guter Freund von mir. Der hat das Ganze nur ein paar Jahre früher gemacht als ich und nur ein bisschen auf längere Distanzen ausgeweitet. Ich finde es super beeindruckend, wie er das gemacht hat. Schon in seinen ersten 100 Kilometern so abgeliefert hat. Deswegen, gerade von ihm kann man, glaube ich, viel lernen. Und ja, wir verstehen uns jetzt abseits vom Laufen einfach gut. Ich glaube, er hat ein paar ähnliche Weltanschauungen, wie ich sie habe. Und deswegen, ich höre ihn schon oft und ich frage ihn oft, wie es bei ihm so geht mit dem Training und ein bisschen zu verstehen, wie er das wie er sich vorbereitet hat auf der Distanz, die auch für ihn neu war.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass es bei Ihnen jetzt auch bald wieder bergauf geht. Ich glaube, er hat vor ein paar Tagen erst geschrieben, dass das Training gerade ziemlich scheiße läuft, nachdem er sich da, ich glaube, sein Handgelenk oder irgendwas gebrochen hatte.
Ja, mit dem Arm ist er nicht so glücklich. Hat er nicht so viel
genau, Glück. Genau. Du hast dir im vergangenen Sommer die Bänder gerissen. Das war nach ein paar Rennen in der Golden Trail World Series. Genau, da war dann erstmal Schluss. Das war, glaube ich, Juni, Juli. WM stand im September vor der Tür. Wie bist du mit dieser Verletzung umgegangen?
Ja, die ist an einem interessanten Zeitpunkt gekommen. Also ungefähr jetzt vor Jahr, also im Juni, glaube ich, war das. Nachher eben noch ein Super Zigama, wo ich mich dann auch gefreut habe auf Lavaredo und dann Sierra und dann die WM. Und ja, ab und zu, wenn es halt am besten läuft, dann kommt irgendwas dazwischen. Bei mir war es ein Umknicken beim Streckencheck für Lavaredo, wo ich mir dann zwei Bänder gerissen habe im Fuß, zum Glück nur kleinere und jetzt weniger wichtigere. Aber trotzdem hat das mal bedeutet, dass ich halt ja drei Wochen gar nichts gemacht habe oder zwei, glaube ich. Und dann nochmal länger mit dem Rad unterwegs war, statt laufend. Und ja, das war recht neue Erfahrung für mich, weil ich bin zum Glück recht unbeschadet geblieben, was Verletzungen angeht in den letzten Jahren. Oder halt, wenn dann eher kleinere Sachen, mal ja eine entzündete Sehne oder sowas. Und ja, das, ich habe aus der Zeit schon auch viel mitgenommen. Irgendwie muss man da nochmal ja, ein bisschen umplanen, sich eine neue Strategie für die Saison überlegen. Und ja, ich bin dann das erste Rennen im letzten Jahr, glaube ich, war dann der Dolomitenmann, der danach wieder super gut gegangen ist eigentlich. Und dann die WM, die zu zwei Dritteln gut gegangen ist. Und dann, ja, dann war bei mir aus und ich habe dann viele Plätze verloren. Hat immer noch gereicht zur 15. Platz, glaube ich, was auch super ist bei der WM. Aber ja, da war die, sagen wir, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Und das hat mir dann gezeigt, dass vielleicht das Training vom Sommer schon noch ein bisschen gefehlt hat.
Dann schauen wir mal auf diese Saison. Du hast schon einige Rennen im Kasten. Am 22. Februar ging es los mit dem Andersen Marathon Trail in Italien, Platz 1. Dann im März Chianti Marathon Trail. Da standest du mit Francesco Puppi an der Startlinie. Auf Insta hast du geschrieben, ihr habt so ein bisschen Jojo gespielt. Wie war das für dich, mit einem Kumpel an der Startlinie zu stehen? Und ja, wie war, nimm uns mal mit in dieses Rennen. Ihr habt es euch ja auch ganz gut gegeben. Kann man mal so vorwegnehmen.
Ja, das Rennen war mega hart. Also, Francesco war immer an der Spitze und ich habe immer versucht, irgendwie an ihm, mitzuhalten, mit ihm mitzuhalten. Er hat immer wieder attackiert und war dann, keine Ahnung, 20 Meter vorne und ich habe immer gedacht, so, das war's jetzt ist er weg. Und irgendwie habe ich es immer wieder geschafft, den Vorsprung von ihm aufzuholen und ihn einzuholen. Bis dann ganz zum Schluss, da ist nochmal zum Ziel 200-300 Meter eingegangen. Und da war ich wirklich am Ende und bin nur mehr froh gewesen, dass sie irgendwie dann ins Ziel kam. Aber es war ein mega cooles Battle zwischen uns. Wirklich, würde ich sagen, fast auf Augenhöhe bis Kilometer 48, 55 oder so. Und auch das hat mir wieder viel auch Selbstvertrauen gegeben, weil es doch ein spezielles Rennen ist, sehr flach, sehr laufbar. Und ich denke, dass der Francesco gerade da seine Stärken hat. Und deswegen da mit ihm mitzulaufen bis so kurz vorm Ziel war schon cool. Ja.
Du hast gerade das Wort Selbstbewusstsein schon gesagt. Meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, jetzt auch im Vergleich jetzt mit Zegama, mit Elusin, da hast du jetzt die Battles, diese zwei Battles beim Kernteam und bei Zegama in Anführungszeichen verloren, aber ist das für dich trotzdem einfach ein riesiger Booster fürs Selbstbewusstsein, weil du weißt, dass du einfach auch bei sowas mithalten kannst?
Ja, absolut. Ja. Und ich denke, gerade die zwei sind einfach Weltspitze auf den jeweiligen Distanzen. Also Elusin notorisch schnell auf Golden Trail Distanz rennen, gerade auch wenn es technischer wird. Und der Francesco ist auch super schnell auf so Rennen wie dem Chianti, der einfach schnell ist und laufbar. Und dass irgendwie mit beiden mithält, okay, ich wäre dann von beiden abgehängt am Ende, aber das passt. Dass ich trotzdem so lange mit beiden mithalte, ja, macht mich sehr stolz und ja, finde ich cool, ja.
Hey, und wer weiß, es wird auch irgendwann mit Sicherheit ein Rennen geben, da haben die dann das Nachsehen, da bin ich mir sicher.
Ja.
Wir gehen mal weiter. 1. April, Alpenplutz, Ötzi Trailrun in Naturns, 1. Platz. Dann Ende April, Anfang Mai war das IATF, das Innsbruck Alpine Trailrun Festival. Das war ja für dich ein Heimspiel. Würdest du sagen, du hattest dann Heimvorteil?
Ja, ich würde schon sagen, ja, definitiv. Ich habe die Trails alle gut gekannt. Habe sie ja mehrmals abgelaufen vorm Rennen. Und natürlich hilft es einem, gerade wie man dann mal gesehen hat, wie das zweite Rennen am zweiten Tag dann gelaufen ist mit dem ersten, das ich dann leider verlaufen habe. Da, also den Zweifel hatte ich natürlich nicht, weil ich die Strecke einfach super gut gekannt habe. Und natürlich ist der Vorteil, ganz klar. Ja.
Genau, beim Vertical bist du Dritter geworden und dann eben bei der Trailhunt am Tag danach bist du Erster geworden, auch eben, weil sich der Erste verlaufen hat. Meine Kollegen Christian und Benny waren vor Ort. Die haben da erzählt, dass du gefeiert wurdest wie ein Rockstar, dass da wirklich ein ganzer Fanclub stand mit Schildern, Daniel, ich will ein Kind von dir. Wer ist dieser Fanclub und wie wichtig ist dieser Support für dich?
Ja, das sind meine engsten Freunde, mein Innsbrucker Freundeskreis und ja, ich bin immer mega gaudi, wenn die dabei sind. Vor allem jetzt in Innsbruck war es halt besonders, oder sagen wir, da waren besonders viele dabei, weil die meisten auch hier wohnen. Deswegen war es leicht für sie, mich anzufeuern und das Rennen zu sehen. Und ja, das macht einen schon glücklich, wenn man das sieht, dass sich die Freunde irgendwie begeistern können für das, was man macht und einen da so supporten. Ja, super Gefühl.
Ja, das glaube ich. Ich finde Support ist, gerade wenn es hart wird, wahnsinnig wichtig. Wir sind jetzt Ende Mai. Du hast schon einige Rennen in den Beinen. Wie schaut denn jetzt die restliche Saison aus? Du hast jetzt den OCC beim UTMB Ende August in Chamonix schon angesprochen. Was steht jetzt für dich als nächstes an?
Ja, als nächstes kommt jetzt die EM in eineinhalb Wochen in Slowenien. Und der Plan war dann Ende Juni noch Lavaredo zu laufen, also die 50 Kilometer. Es ist alles jetzt gerade in der Zeit, so Ende Mai, Anfang Juni, ein bisschen viel geworden. war nicht ganz so geplant oder hat sich ein bisschen so ergeben. Also zunächst wollte ich eigentlich bei der EM den Vertical laufen, aber dann mit Rücksprache mit Trainern, Nationaltrainer und so weiter, habe ich mich dann doch für den Trail entschieden. Und deswegen, also gerade jetzt, die Wochen sind jetzt recht busy. Aber dann nach Juni habe ich dann nochmal einen Monat Pause, beziehungsweise da mache ich ja mein Heimrennen im Rosengarten Sky Marathon, weil ich davon nicht fehlen kann. Und dann wird es dann wieder im August ernst. Da mache ich dann sehr Dinal in der Schweiz, Golden Trail Rennen und dann eben den OCC. Und für Ende der Saison, da werde ich wieder den Dolomitenrun machen im September, in die Staffeln in Lienz. Und sonst habe ich eigentlich noch keine Pläne für den Herbst. Und ich würde mich, oder vielleicht mache ich das Jahr einfach früher fertig, meine Saison. Und ja, nehme mir dann ein bisschen längere Pause im Herbst und schau dann, was im Winter kommt.
Also nach diesen Rennen, die du schon gemacht hast und die du noch auf deinem Zettel hast, würde ich jetzt mal behaupten, dass du dir auf jeden Fall eine längere Pause gönnen kannst. Europameisterschaft in Slowenien, vom Vertical zum Trail. Wann wärst du da glücklich?
Dann?
Ja, wann, was muss passieren?
Okay, ja, gute Frage. irgendwo ist schon das Ziel im Kopf, mal Richtung Top 5 zu schauen, das wäre schon cool. Ich glaube, heuer ist der Trailer, was ich bisher gesehen habe, jetzt ein bisschen weniger stark besetzt wie in anderen Jahren. Mal schauen. Also, ich werde wieder mein Bestes geben. Ich hoffe, ich kann es danach abrufen. Eben letztes Jahr bei der WM hat es nicht so ganz geklappt. Aber ich glaube, die Vorzeichen heuer sind ein bisschen anders. Und ja, was dann rauskommt, kommt raus. Und ich glaube, wenn ich wieder so Rennen mache wie in Segama, egal welche Platzierung es dann wird, wo ich wirklich zufrieden mit meinem Rennen, mit meiner Einteilung und alles bin, dann bin ich original zufrieden.
Wenn du den 50er beim Lavaredo machst, da werden wir dann tatsächlich gemeinsam an der Startlinie stehen.
Ja, cool.
Sehr viele Reihen hinter dir, aber ich bin dann auch da. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass du noch nicht so ganz weißt, was jetzt eigentlich deine Distanz ist, trotz der ganzen Erfolge, die du schon eingelaufen hast. Nach welchen Kriterien würdest du sagen, wirst du vielleicht im Herbst, im Winter, wann auch immer, entscheiden, okay, ich gehe jetzt noch eine Stufe weiter. Was muss da passieren?
Ja, ich weiß halt gar nicht, ob man sich immer zwangsweise entscheiden muss. Also ich glaube, natürlich ist inzwischen Traillaufen so professionell geworden, dass man sich ja sehr spezifisch vorbereiten muss auf bestimmte Rennen. Aber ich glaube, man kann das schon immer noch gut mischen, weil das Training für ein Vertikal und das Training für ein 50-Kilometer-Rennen unterscheidet sich nicht einmal so stark, wie man meinen würde. Also ich mache immer noch meine Uphill-Intervalle, mache immer noch meine 10-Minuten-Intervalle, was für beides gut ist. Ich glaube, ein Long Run, der macht ja nicht langsamer beim Vertikal. Deswegen, ich glaube, man kann das schon, wenn man die Saison gut plant, verknüpfen und man muss nicht nur eine Art von Rennen laufen. Aber ja, natürlich sucht man sich dann irgendwo die großen Saisonziele danach aus, wo man ja am meisten Spaß hat und vielleicht da das Gefühl hat, sein Bestes geben zu können. Und ja, ich glaube, der OCC das Jahr wird ganz wichtig danach von mir zu sehen, wie halt die bei Rennen mit, das sagen wir mal 5 Stunden dauert oder mehr. Und ich glaube, ich lasse mal das auf mich zukommen, um dann zu schauen, wie ich das nächste Jahr angehe.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt und werden das natürlich verfolgen. Letzte Frage. Mit Erfolg kommt ja auch immer viel Aufmerksamkeit. Was auch natürlich gesteigerten Druck von außen bedeutet. Wie gehst du damit um?
Ja, da muss ich ja noch, glaube ich, meinen Weg finden. Gerade die letzte Woche war recht crazy. So was habe ich ja noch nie erlebt, dass halt ganz viele Glückwünsche über die Social Media und so weiter auf einmal reinkommen, was einen super glücklich macht und super cool ist. Aber natürlich, ja, man wird gerne in allen antworten und das ist dann natürlich auch nicht immer so leicht, da die Zeit zu finden für Interviews und Fotos und so weiter. Gerade wenn man halt da eine Arbeit hat. Aber irgendwo freut es einen ja, dass man die Aufmerksamkeit, dass einem die Aufmerksamkeit zuteil wird. Und ja, ich glaube, das ist auch was, wo man einfach dann lernen muss, ja, es gut zu handeln, gut zu managen. Und wie gesagt, das kommt ja, es ist ja eigentlich eine sehr erfreuliche Sache.
Ja, ich muss noch eine Frage hinterher schieben. Ich habe jetzt nämlich gerade deinen Instagram-Post aufgemacht. Da haben kommentiert Florea Maddalena, dann Andreu Blanes, Silvia Norska, Malin Osa Ansa und mit 3 klatschenden Händen und dem Wort Grande und 3 Ausrufezeichen Kilian Jornet. Du hast jetzt vorhin gesagt, das war so dein Idol beim Aufwachsen, was er ja von vielen Leuten ist. Denkst du dir manchmal schon so, wie ist das eigentlich so weit gekommen, dass der Daniel aus Tiers jetzt irgendwie bei Segama auf dem 2. Platz läuft und Kilian Jornet den Insta-Post kommentiert. Denkst du da manchmal, du musst dich irgendwie noch kneifen?
Ja, schon ziemlich oft, eben weil es noch bis vor 2-3 Jahren ja komplett undenkbar für mich war. Und also ja, es ist schon, man muss sich, glaube ich, immer wieder so zurückversetzen in die Zeiten, um das wirklich schätzen zu können, was man eigentlich schon erreicht hat. Und ja, crazy. Also ja, ich weiß da oft nicht so genau, was ich sagen soll, weil es einfach ja auch, ja, weil man sich selber nicht gedacht hätte, dass mal sowas reicht.
Jetzt bist du da. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie der Rest der Saison bei dir laufen wird. Wir drücken dir natürlich die Daumen. Wir werden dich da auch wieder weiter beobachten. Wir sehen uns dann spätestens beim Lavaredo. Ich freue mich drauf. Bis dahin gutes Training, viel Erfolg bei der EM in Slowenien und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke. Lavaredo steht ja schon wieder fast vor der Tür, im Monat. Dann ist es soweit.
Ja, könnte ich auch was trainieren anfangen.
Oh nein, kein
wird
Stress.
Schon. Eben, wird das schon. Ich danke dir,
okay.
Daniel.
Ja, dann sehen wir uns in Cortina. Danke nochmal für die Einladung und ja, bis bald.